ein Thema, das der Sexreport aufgegriffen hat, ist unverbindlicher Sex und Affären. Jeder und jede zweite hatte demnach schon mal einen One-Night-Stand. Auch außereheliche Affären scheinen da keine Seltenheit zu sein in Österreich. 22% gaben schon mal an, fremdgegangen zu sein. Bei den 40-plus-Befragten hat sogar jeder und jede dritte angegeben, nicht immer treu gewesen zu sein. Womit hat das Ihrer Meinung nach zu tun?
Da gibt es auch viele Gründe dafür. Also gesellschaftliche Gründe. Mhm. Wir sind ja nicht monogam veranlagt, wir Menschen. Mhm. Haben uns aber für monogame Beziehungen, also für Beziehungsarrangements, Ehe oder Langzeitbeziehungen entschieden. Mhm. Und natürlich ist das dann, was mache ich dann mit meinen Bedürfnissen? Mhm. Also es gibt Gott sei Dank jetzt schon doch einige Bewegungen zum Thema offene Beziehungen und polyamore Beziehungen. Nur das verlangt sehr, sehr viel Auseinandersetzung, Konversation, Selbstreflexion, der Umgang mit den eigenen Gefühlen. Das ist nicht leicht, mhm. aber in einer polyamoren oder offene Beziehung muss ich ja nicht fremdgehen. Also da wird sozusagen das Problem von vornherein entkräftigt, indem wir uns eingestehen, natürlich kann ich mehrere Menschen lieben oder begehren oder es ist auch schön, begehrt zu werden. Mhm. Und es wird darüber gesprochen, welche Grenzen gibt es und so weiter.
Das ist der Hörgang. Der Podcast von Springer Medizin.
Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, teilen Sie ihn doch gerne mit Kollegen und Freunden. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen.
Über 6000 Österreicherinnen und Österreicher wurden viele pikante Fragen gestellt. Herausgekommen ist der neue Sexreport von Marktagent in Kooperation mit Puls 4. Und herausgekommen sind auch tatsächlich einige Überraschungen. Nun bin ich sehr gespannt, Jasmin Altrock mein Name, ob meine heutige Expertin, Sexualtherapeutin und Ärztin Dr. Claudia Wille-Helbig auch überrascht ist und oder ob ihr die Ergebnisse sehr bekannt vorkommen. Ein Thema, das ich persönlich sehr spannend finde, das Durchschnittsalter, in dem junge Menschen das erste Mal Sex haben, ist nach oben gewandert. Genauer gesagt liegt es bei 17,4 Jahren. Vor 12 Jahren hingegen hatten viele ihr erstes Mal schon etwas früher, nämlich mit 16,7 Jahren, also ein Unterschied von 7 Monaten. Überrascht mich tatsächlich sehr. Ich dachte eigentlich, dass Jugendliche immer früher erste sexuelle Erfahrungen machen. Frau Dr. Wille-Helbig, überrascht Sie das auch?
Nein, es überrascht mich ganz und gar nicht. Aber ich bin nicht überrascht, dass Sie überrascht sind. Okay. Da wir eigentlich alle davon ausgegangen sind, nach der sexuellen Revolution, dass Sexualität leichter, entspannter, hemmungsloser und damit auch früher wird. Mhm. Also etwas Lustvolles ist, das zum Alter gehört und gelebt wird. Ich glaube, dass eine große Rolle, warum sich das geändert hat, sind zwei Faktoren. Das eine sind die Social Medias und Spielekonsolen und elektronische Spiele, also für Burschen, mhm. Social Medias für Mädchen, überwiegend für Mädchen. Mhm. Wenn man im Gymnasium oder in der Oberstufe gefragt hat, hast du schon Sex gehabt, dann war das ja in erster Linie nicht, weil das so schön ist, weil vielleicht ist es auch schön, aber es war in erster Linie, um Anerkennung zu bekommen.
Okay.
Um dazu zu gehören, damit man cool ist.
Mhm.
Und jetzt ist man cool, wenn ich sage, ich bin bei dem Spiel auf dem und dem Level.
Mhm.
Oder wenn ich sage, ich habe viele Followers, viele Likes, ich kenne das und jenes. Also die Social Medias haben das einfach abgelöst, das Anerkanntsein.
Mhm. Auch ein bisschen, also es klingt jetzt auch so, als würden dann die Jugendlichen sich weniger treffen, ja, und eher so dieses, ich spiele lieber Spiele, als mich mit Mädchen zu befassen, jetzt aus Burschensicht.
Ja, sie treffen sich nicht und es ist erstaunlich, in einem Freibad zum Beispiel, wo viele, viele, viele Jugendliche da sind, aber kein Mensch schaut einander an, mhm. geschweige denn wird geflirtet oder angesprochen, sondern man schaut ins Handy hinein.
Mhm. Mhm.
Man schreibt sogar über kurze Distanzen jemanden übers Handy.
Mhm.
Also das Handy hat, abgesehen davon, dass diese Sachen, gerade diese Likes und Follower, Dopaminausstöße verursachen, das heißt Lustgefühle und Suchtgefühle, damit kann Sex ehrlich gesagt nicht mithalten.
Mhm. Okay.
Und der zweite Faktor, glaube ich, ist die Pornoindustrie.
Mhm.
Weil die Pornoindustrie einfach so stark verunsichert hat. Ich meine, man muss sich vorstellen, dass Jugendliche mit 11 Jahren haben durchschnittlich den ersten Porno angeschaut. Mhm. Mit 11 Jahren.
Mhm.
Vielleicht ist es sogar schon früher.
Mhm.
Ja? Also sie sehen bis zum 14., 15., 16., 17. Lebensjahr Unmengen an Bildern aus der Sexualität, haben keine Ahnung, was sie damit anfangen sollen, können und vermeiden dann eher die Sexualität.
Mhm.
Und viele meiner jungen Klienten und Klientinnen erzählen auch, dass das erste Mal nur sehr, sehr alkoholisiert vonstatten ging.
Okay.
Ich meine, auch früher hat man ein bisschen getrunken, aber das ist so, dass sie keine Ahnung mehr haben, was dort überhaupt passiert ist. Also wirklich stark betrunken, damit man es nur endlich hinter sich bringt.
Okay. Weil da ist dann schon dieser Druck. Also irgendwann muss ich das dann auch hinter mich
bringen. Irgendwann muss ich's. Aber ich bin selber erstaunt, dass immer wieder Burschen und auch Mädels in den 20ern, Mitte, Ende 20er kommen, die noch nie Sex gehabt haben. Das ist dann schwierig. Wenn ich diesen Irgendwann gibt es einen Punkt, wo ich verpasst habe, diese Erfahrung zu sammeln.
Mhm,
Das gab es früher nicht.
Mhm.
Also ich arbeite hier schon sicher lange, seit über 30 Jahren.
Mhm.
Und dieses Phänomen beobachte ich erst in den letzten 10 Jahren.
Und kann man da sagen, eben warum das so ist? Eben die Angst dann davor, eben weil man diese Filme sieht und sich denkt, boah, das möchte ich aber so nicht?
Sie denken nicht, boah, das möchte ich so nicht, sondern sie denken, wird das von mir erwartet? Muss ich das tun? Oder wie tue ich's?
Mhm.
Und was ist dann? Also, es ist verunsichert wirklich sehr, sehr stark.
Bleiben wir auch gleich bei diesem Thema Pornografie, denn hier ist ja diese Grenze zwischen Realität und Fiktion immer mehr verschwommen. In dem Sexreport wurden die Menschen befragt und da gaben 89% der Befragten an, dass 9 von 10 Pornos sehr realitätsfremd seien. Aber auf der anderen Seite steht auch eine andere Zahl, nämlich dass sich 14% davon in ihrem eigenen Sexleben unter Druck gesetzt fühlen. Bei den jungen Befragten der Gen Z ist diese Zahl sogar noch höher. Hier gaben jeder Vierte und jede Vierte an, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Sie haben es jetzt schon kurz erwähnt. Das heißt, diese Ängste kennen Sie auch aus Ihrer Praxis.
Ja, das kenne ich aus meiner Praxis. Zur Realitätsferne, es ist ja wirklich lustig. Natürlich weiß jeder, dass das nicht echt ist.
Mhm.
Natürlich weiß jeder, das sind bezahlte Schauspieler, Schauspielerinnen.
Mhm.
Sie nehmen Medikamente, um die Erektion aufrechtzuerhalten.
Mhm.
Das Stöhnen ist nicht echt und so weiter. Das weiß man schon.
Mhm.
Aber es beeinflusst trotzdem. Das ist so wie in der Werbung. Ich meine, wenn mir versprochen wird, dass das Joghurt mich glücklich macht, weiß ich auch, dass das nicht stimmt. Aber ich werde es einfach kaufen, wenn ich jeden Tag mit diesen Joghurt-Videos bespielt werde.
Mhm. Weil wir jetzt vorhin schon gesagt haben, dass ja, also die vor allem Kinder das oft schon sehen, diese Pornos. Ich glaube, die können das noch nicht unterscheiden, dass das Schauspieler sind. Oder wissen die das schon?
Doch.
Weil doch, das setzt sich ja schon auch fest, diese Bilder, oder?
Doch, das wissen sie schon.
Okay.
Aber, also was ich sehr kritisch finde, ist, dass Eltern nicht ihre Verantwortung übernehmen, ihre Kinder aufzuklären.
Mhm.
Das war zwar immer schon so, hat sich überhaupt nicht geändert.
Mhm.
Wenn aufgeklärt unter Anführungszeichen wird, dann geht es darum, wie wird man schwanger, wie verhütet man eine Schwangerschaft, vielleicht noch sexuell übertragene Erkrankungen.
Mhm.
Aber Aufklärung ist halt auch deshalb viel schwieriger, weil die Kinder sagen, Mama, Papa, braucht mir nichts sagen, ich weiß schon alles. Und die Eltern, denen das sichtlich peinlich ist, darüber zu sprechen, denken das dann auch und sagen, sind eigentlich ganz froh, dass sie nicht mehr drüber reden müssen.
Mhm.
Nur Wissen heißt nicht, dass ich verschiedene Bilder gesehen habe oder weiß, was es alles gibt auf diesem Erotikmarkt, sexuellen Markt, sondern Wissen heißt, ich kann es einordnen für mich. Was bedeutet das für mich? Wie würde ich mich da fühlen? Was hat das für Konsequenzen? Darf ich bestimmen, was ich will und was ich nicht will? Darf ich mein Tempo bestimmen? Das ist Aufklärung, darüber zu reden.
Und das passiert natürlich in der Schule nicht. Also wenn man darauf warten würde als Eltern.
Es gibt Schulen, die Sexualpädagogen haben, leider viel zu wenig.
Mhm.
Aber ganz ehrlich, Aufklärung beginnt mit 3 Jahren. Nicht erst in der Pubertät.
Ja. Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ab wann beginnt man denn? Ja. Also ab 3 Jahren. Aber was erzähle ich einem 3-jährigen Kind?
Ja, Sexualität ist ja nicht der Geschlechtsakt an sich. Mhm. Sexualität heißt, wie zu Hause fühle ich mich in meinem Körper? Wie gut bin ich dabei, meine Bedürfnisse zu äußern, sie überhaupt wahrzunehmen? Mhm. Wie gut bin ich dabei, Grenzen zu setzen, mir erlauben, Grenzen zu setzen, etwas zu fordern oder mir etwas zu wünschen? Es beginnt dabei, dass ich Namen habe für meine Geschlechtsteile. Mhm. Erstaunlich wenig Menschen haben Bezeichnungen, also maximal Penis oder Vagina, aber viele nach wie vor gar keine Bezeichnungen. Mhm. Das heißt, einem kleinen Kind, Kinder müssen erleben, dass das Thema Körper, das Thema Beziehung, das Thema Nähe, das Thema freier Willen, das Thema Bedürfnisse ein alltägliches Thema ist. Mhm. Man redet darüber, man thematisiert das. Mhm. Sie kommen nicht mit Fragen oder vielleicht mit 5 Jahren, wo sozusagen der Geschlechtsunterschied mal, aber sonst fragen sie nicht, sondern man muss als Erwachsener das selber ansprechen. Mhm. Und so wachsen sie langsam hinein in diese Themen. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es viel, viel wichtiger die Zeit vor der Pubertät, weil in der Pubertät ist alles peinlich. Okay. Und da mit den Eltern zu sprechen ist wirklich fast unmöglich.
Weil ich habe selber 2 Kinder und habe mir auch über das Thema schon Gedanken gemacht, habe aber tatsächlich mir dann überlegt, naja, solange mein 8-Jähriger noch nicht so viel fragt, vielleicht interessiert es ihn ja noch nicht, vielleicht sollte ich ihn eher noch lassen. Wissen Sie, was ich meine?
Mhm.
Falsch.
Völlig falsch, ja. Natürlich interessiert es ihn, aber er wird es vielleicht nicht zugeben. Aber er hat sicher schon Erfahrungen mit seinem kleinen Penis gemacht. Er hat sicher schon Erfahrungen gemacht, dass er auch steif werden kann, dass das was Angenehmes ist. Das muss man ja irgendwie einordnen können auch.
Okay. Und wie kann ich jetzt, also, weil mich schockiert dann schon sehr, dass eben die Kinder dann auf dem Schulhof oder die ganz jungen Jugendlichen diese Pornos schon sich anschauen. Mhm. Wie kann ich denn davor meine Kinder schützen oder darüber mit ihnen sprechen?
Auch indem ich frage, wie ist das eigentlich, zeigt euch gegenseitig Pornos? Mhm. Und muss man das oder wird man dann ausgelacht, wenn man die nicht anschaut? Mhm. Oder ist das cool, wenn man besonders viel runtergeladen hat? Wie ist denn das bei euch? Mhm. Einfach mal fragen. Ja, und dann auch fragen eben, wie geht's dir, wenn du das anschaust? Findest du es schön oder ist es irgendwie unangenehm? Also schon auch die Erlaubnis implementieren, es darf mir unangenehm sein und ich darf auch sagen, mag ich nicht.
Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass viele Kinder oder auch Jugendliche erstmal sagen, nein, mag ich nicht mit dir drüber reden.
Ja, ja,
oder
natürlich.
Oder erstmal zumachen und nein und Dings. Hake ich dann weiterhin nach oder wie kann man da am besten?
Ich kann ja auch vor den Kindern mit meinem Mann oder meiner Partnerin sprechen, mit einer Freundin sprechen. Wie gesagt, idealerweise ist es noch vor der Pubertät oder Präpubertät, ja? Weil dann kommt nicht so eine Ablehnung, sondern eher auch Neugierde. Aha, man kann ja auch erzählen, ja, ich habe meinen ersten Freund gehabt und der hat mir dann unter das T-Shirt gegriffen und das habe ich gar nicht wollen. Oder im Gegenteil, ah, das war schön, wenn jemand meinen Busen anfasst. Also wenn ich erzähle, dann öffne ich die Möglichkeiten dazu.
Okay. Ein weiteres Thema, das der Sexreport aufgegriffen hat, ist unverbindlicher Sex und Affären. Jeder und jede zweite hatte demnach schon mal einen One-Night-Stand. Auch außereheliche Affären scheinen da keine Seltenheit zu sein in Österreich. 22% gaben schon mal an, fremdgegangen zu sein. Bei den 40-plus Befragten hat sogar jeder und jede dritte angegeben, nicht immer treu gewesen zu sein. Womit hat das Ihrer Meinung nach zu tun?
Da gibt's auch viele Gründe dafür. Also gesellschaftliche Gründe. Wir sind ja nicht monogam veranlagt, wir Menschen. Haben uns aber für monogame Beziehungen, also für Beziehungsarrangements, Ehe oder Langzeitbeziehungen entschieden. Und natürlich ist das dann, was mache ich dann mit meinen Bedürfnissen? Also es gibt Gott sei Dank jetzt schon doch einige Bewegungen zum Thema offene Beziehungen und polyamore Beziehungen. Nur das verlangt sehr, sehr viel Auseinandersetzung, Konversation, Selbstreflexion, der Umgang mit den eigenen Gefühlen. Das ist nicht leicht. Aber in einer polyamoren oder oder offene Beziehung muss ich ja nicht fremdgehen. Also da wird sozusagen das Problem von vornherein entkräftigt, indem wir uns eingestehen, natürlich kann ich mehrere Menschen lieben oder begehren oder es ist auch schön, begehrt zu werden.
Mhm.
Und es wird darüber gesprochen, welche Grenzen gibt es und so weiter. Also eins ist das gesellschaftliche Problem, dass man auf heilig tun muss. Natürlich liebe ich meinen Mann und meine Frau über alles bis zum Lebensende. Andererseits gibt es dann in der Beziehung noch auch Themen, warum man dann fremd geht.
Mhm.
Und es gibt Themen in der eigenen Persönlichkeit. Also in der Beziehung ist es das Thema, gibt's auch viele Themen. Also ein Thema ist, es ist wirklich schön, mit einem anderen Menschen sich etwas aufzubauen. Eine Familie, ein Zuhause, einen Alltag. Das gibt Sicherheit, das gibt Vertrauen, Vertrautheit.
Mhm.
Aber wir Menschen haben sowohl das Bedürfnis nach Sicherheit als auch das Bedürfnis nach neuem, aufregendem, Abwechslung.
Mhm.
Und dem wird nicht Rechnung getragen.
Mhm.
Beziehungsweise ich könnte dem Rechnung tragen, aber das tut fast niemand.
Mhm.
Es scheint irgendwie leichter zu sein, eine Affäre zu haben, als mit meiner Frau, mit meinem Mann in ein Striplokal oder in einem Swingerclub oder jemanden zuzuschauen oder was auch immer.
Mhm.
Oder Experimente jeglicher Art zu machen.
Mhm.
Außerdem in Langzeitbeziehungen, also die Paare kommen und sagen, es geht uns nicht gut, wir sind ein super tolles Team, aber wir sind tolle Eltern, wir haben noch keinen Sex oder wir haben keine Lust.
Mhm.
Und sie glauben dann, es liegt daran, dass der Alltag so viel Zeit in Anspruch nimmt.
Mhm.
Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass sie es nicht gelernt haben, weil am Anfang ist es selbstverständlich, bevor ich ein Leben aufgebaut habe, wie kann ich meinem anderen auch das Gefühl geben, du bist ein guter Liebhaber oder ich liebe dich als Liebhaber oder ein Geliebter oder Geliebte oder also ich will ja als Mann oder als Frau auch gesehen werden.
Mhm.
Dann in der Beziehung gibt es Gründe wie, wenn eine Person zu viel Macht hat in der Beziehung, dann ist, also Macht im Sinne von ich bin dir überlegen, ich verdiene mehr, ich bin dir überlegen, ich lasse dich spüren, dass du ein Idiot bist.
Okay. Mhm.
Dann suche ich mir irgendwo eine Möglichkeit, diese Macht mir selbst zu nehmen. Und das ein Zeitensprung kann durchaus ein Machtakt sein, eine Möglichkeit sein, sich diese Macht wieder zurückzuholen.
Mhm.
Aber sehr oft sind es persönliche Gründe, Selbstwert zum Beispiel, eine Bestätigung oder Depression, eine leichte Depression. Ich meine, eine neue Affäre, ein neues Verliebtsein ist ein Antidepressivum, ist toll.
Mhm.
Es ist auch ein Jungbrunnen. Also wenn ich beginne mit dem Alter zu hadern, es ist ein Jungbrunnen. Plötzlich fühle ich mich begehrt oder begehre. Oder ja, viele Gründe. Natürlich gibt es auch Persönlichkeitsstörungen, also so diese narzisstische Anspruchshaltung. Man kennt das von sehr erfolgreichen Managern, die mächtig sind und sagen, selbstverständlich gesteht mir das zu, dass ich irgendeine eine Freundin habe oder eine Nutte bestelle aufs Zimmer.
Mhm.
Ich meine, das wird in der Geschäftswelt ja auch, ist das Usus, also es ist nicht so ungewöhnlich. Ja.
Mhm. Hat sich das denn aus Ihrer Erfahrung heraus über die Zeit verändert oder war das einfach immer schon so?
Also aus meiner Erfahrung war das immer schon so.
Mhm.
Was sich verändert hat, und das ist schön als Paartherapeutin, die Paare, also es gab eine Zeit, wo gehen wir davon aus, dass der Mann betrogen hat oder dass der Betrug des Mannes aufgeflogen ist. Ich glaube, Frauen sind ehrlich gesagt die besseren Betrügerinnen.
Weil sie es geschickter machen.
Weil sie es geschickter machen. Dann war es früher so, dass eine Frau doch noch oft finanziell abhängig war und bleiben musste und die Beziehung, gar nicht an der Beziehung und an der Integration dessen, was passiert ist, gearbeitet haben.
Mhm.
Und das war sehr schwierig. Dann kam die Zeit, wo einer geht fremd und man musste sofort sich scheiden lassen, weil das lässt man sich noch nicht gefallen.
Aha,
ja. Das ist auch eine Frechheit und er macht das oder sie macht das sicher wieder.
Mhm.
Also trenn dich. Und jetzt in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass es schon einen so ein Verständnis dafür gibt, dass das etwas bringen kann, daran zu arbeiten, zu schauen, was sind die Hintergründe, womit hat das zu tun, was müssen wir einzeln lernen und was muss das Paar lernen? Und wie kann es die Beziehung verbessern? Und das ist oft eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung, weil vorher ist so ein Gefühl, ich habe dir hundertprozentig vertraut und niemals hätte ich dir das zugetraut, was ja eigentlich unrealistisch ist. Wir wissen, dass wir alle lügen. Und ich würde für niemanden die Hand ins Feuer legen, auch nicht einmal für mich. Also, und plötzlich wird dann die Beziehung realistischer und erwachsener und verantwortlicher. Und das finde ich sehr schön.
Ja. Also so all in all könnte man eigentlich sagen, dass es egal wo, ob jetzt mit den Kindern oder in der Partnerschaft, geht es eigentlich mehr darum, miteinander zu reden.
Miteinander zu reden ist sehr, sehr wichtig, allerdings nicht oberflächlich, sondern sich zu trauen, dem anderen zuzumuten, dass ich Bedürfnisse habe, die du mir vielleicht nicht erfüllen kannst, die entgegen deinen Werten, vielleicht sogar entgegen meinen Werten sind, aber trotzdem da sind. Und dann zu schauen, wie geht man damit um? Also wenn ich in der Sexualtherapie, also in der Entwicklung der Sexualität mich verbessern will, dann geht es immer um Mut, zu sich zu stehen und Mut, dem anderen das auch mitzuteilen.
Okay. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Danke sehr für die Einladung.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann helfen Sie uns doch, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie die Folge weiterempfehlen oder eine Bewertung schreiben. Vielen Dank.